So, bist du bereit?
Hallo, mein Schatz.
Hi.
Willkommen zurück aus den Alpen und du hast uns etwas mitgebracht.
Ja.
Nämlich deine Schwester. Hallo, Uschi. Du heißt eigentlich gar nicht Uschi, du heißt Edi, ne? Aber irgendwie ist Uschi hängen geblieben.
Ja.
So wie, ich würde gerade sagen, so wie du.
Unpassend.
Ja. Wir machen hier eine Sonderspecial-mega-krasse Folge mit euren Geschichten aus der, sagt man, aus den Alpen, ja, ne?
Mhm.
Es ist, okay. Wie war's? Fang vorne an. Ich glaube, wir können damit anfangen, dass du den Zug verpasst hast.
Ich wollte gerade sagen, also es fing wild an, würde ich sagen. Wir sind der Plan war letzte Woche Montag, dass ich ganz früh in Harburg um 6.57 Uhr in die Bahn steige. Und es mag überraschen, es hat nicht geklappt. Es lag aber nicht an der Bahn. Die war überpünktlich. Also tatsächlich, die Abfahrt war 6.57 Uhr. In der App stand, sie fährt 6.59 Uhr. Und am Ende ist sie um 6.56 Uhr sogar aus dem Bahnhof rausgefahren.
Eine Minute zu früh ist auch nicht pünktlich.
Das war abgefangen. Aber
so wie der Zug.
Ja. Und es lag...
du darfst ruhig lachen, Uschi, ist okay.
Es lag am Hamburger Verkehr. Weil einfach Bauarbeiten sind auf der B73.
Mhm.
Und zwischenzeitlich ist die...
Ganz kurzer Einschub, ne? Stell dir vor, das Tageblatt hat heute auch darüber berichtet, dass da Baustellen angefangen haben vor 2 Wochen.
Habe ich auch gelesen.
Ist das so geil. Das Tageblatt ist wieder top aktuell.
Egal. Ja, und dadurch habe ich den Zug verpasst. Dann habe ich erstmal einen kleinen hysterischen Zusammenbruch am Bahnhof bekommen, weil ich mir dachte, so habe ich mir das alles nicht vorgestellt, weil ich eigentlich total schön mit meiner Schwester und meiner Mama, die sollten dann in Köln zusteigen. Und dann fahren wir alle gemeinsam zu unserem Ausgangspunkt, wo dann die Wanderung beginnt. Ja, Pustekuchen, dem war nicht so. Ich habe dann kurz hysterisch geschrien und geheult am Harburger Bahnhof.
Während du hysterisch geschrien und geheult hast, wann habt ihr davon erfahren, dass Rieke nicht mit euch im Zug fährt? Und was habt ihr dann... Hattet ihr Panik, weil Rieke
jetzt kommt eine wirklich unangenehme Geschichte für den anderen Teil der Familie. Weil ich habe hysterisch geheult, währenddessen haben meine Mutter und meine Schwester was gemacht?
Also wir waren ganz entspannt beim Frühschwimmen, sind dann rausgekommen, haben gesehen, dass Fritzi angerufen hat. Und
mehrfach?
Mehrfach. Dachten wir uns so, okay, komm, rufen wir mal zurück. Vorher auch gar nicht bei WhatsApp reingeguckt. Rufen an, es war so, ja, hey, wir sind gerade beim Frühschwimmen rausgekommen, wir sind jetzt auf dem Weg nach Hause und bis zum Zug. Und dann kam die Geschichte.
Frühschwimmen, geil.
Wir haben uns auch maximal schlecht gefühlt.
Wieso geht man denn zum Frühschwimmen, wenn man weiß, dass man die nächsten 8 Tage leistungsmäßig an der Obergrenze ist mit diesen ganzen Höhenmetern und bergauf und bergab und 20.000 Kilometer am Tag marschieren? Warum geht man denn am Tag vorher noch schwimmen?
Also meine Idee war es nicht.
Okay.
Obviously. wir waren früh wach und hatten noch sehr viel Zeit, bis wir los mussten.
Ja gut, käme jetzt vielleicht nicht in den Sinn, aber was soll's.
Wer mich kennt, weiß, dass es mir auch nicht direkt in den Sinn kommt, aber war gut. Es war wirklich gut.
Ja, während ich hysterisch geschrien und irgendwelche Tätigkeiten hatte, habe ich dann gleichzeitig auch geguckt, wann der nächste Zug fährt. Hab dann gesehen, 7.13 Uhr, perfekt. Einfach nur auf dem anderen Gleis, tipptopp. Hab mir ein Ticket gebucht, bin in diesen Buszug eingestiegen. Der Schaffner kommt, Höhe, weiß ich nicht, Lüneburg. Und sagt, das Ticket, was sie mir hier gerade zeigen, das ist für nächste Woche. Dann habe ich ihn angeguckt.
Hast du doch mal geweint.
Ich will kurz anmerken, das darf nicht wahr sein, denn ich habe gerade hysterisch schon am Bahnhof geschrien und geweint. Möchten Sie das jetzt nochmal? Und dann meinte er, wow, okay, nee, möchte er nicht. Ich soll ihm vielleicht mal meine ganze Geschichte erzählen. Vielleicht können Teile davon, vielleicht kann er mir da helfen.
Dann hast du also, dann angefangen, dass du dein Abitur damals am Clara Fei gemacht hast.
Genau.
Zum Studieren nach Köln gegangen bist.
Richtig, und dass das eigentlich die Fehlentscheidung des Lebens war. Ach, ist auch egal. Nein, ich habe dann ihm kurz erzählt, was mir morgens widerfahren ist. Und dann meinte er nur, okay, gut, dann können Sie mir ja das andere Ticket zeigen. Dann habe ich ihm das andere Ticket gezeigt. Und dann meinte er, es ist doch alles in Ordnung, Ihr Ticket ist doch gültig. Sie können doch damit fahren. Hab ich gesagt, ja, aber was mit den anderen beiden, die in Köln dazusteigen? Ja, die steigen einfach in den Zug ein und dann ist alles gut. Wo ist denn das Problem? Sie haben doch eigentlich Tickets. Okay, alles klar. Damit bin ich auch genau bis nach Hannover gekommen. Dann wollte an den Zug, in dem wir saßen, ein anderer Zug andocken, weil der bis Augsburg als langer Zug fahren sollte und in Augsburg sollten sie sich wieder trennen. Es mag überraschen, aber es ist die Technik der Deutschen Bahn. Und das Andocken in Hannover sind beide Züge dann ausgefallen, hatten Stromausfall und es gab gar keinen Zug mehr.
Das heißt, vorsichtig.
Das heißt, alle Leute, die in diesem Zug saßen, weil sie nach München wollten, und die auch an dem Gleis standen, weil sie nach Augsburg wollten, die hatten gar keinen Zug mehr.
Hm.
Die sind in einen dritten Zug gestiegen, in dem aber schon Leute saßen. Du kannst dir also die Lagerromantik vorstellen, in der wir gefahren sind.
Das ist schon mal Vorbereitung auf die Memminger Hütte.
Ja.
Mit 350 Menschen ja. auf engstem Raum.
So sieht's aus, so sieht's aus. Aber dann bin ich tatsächlich mit ungefähr 58 Minuten Verspätung, weil das finde ich faszinierend an der Deutschen Bahn. Die schaffen es ja, ab 60 Minuten kriegst du 25% deines Fahrpreises. Auf die 60 Minuten kommst du fast nie.
Mhm.
Du bist immer bei 58 oder 59 Minuten, aber das schaffen sie dann noch. War auch egal am Ende des Tages. Irgendwann bin ich dann angekommen um 16:30 in Oberstdorf. Meine Familie sollte eigentlich um 16:45 dann auch ankommen. Am Ende waren sie 17:40 da. Also allein die Anreise war eine Erfahrung.
Aber du hattest eine entspannte Fahrt mit deiner Mutter. Das heißt, schön, weiß ich nicht, Aperol Spritz oder irgendwie ein kleines Likörchen oder ein Sekt.
Ich auch noch ein Frühschwimmen, ganz entspannt zum Bahnhof. Bahn kam pünktlich, schön in die andere Bahn umgestiegen, noch ein Brötchen geholt.
Noch ein Wegbier dazu, ne? Ja.
Also war eine gute Fahrt.
Okay.
Wir könnten uns über die Temperatur im Zug aufregen, aber nur, wenn wir halt wirklich was finden müssten.
Hättest du mich erzählt, dass du eine Rotznase hattest, sagt der Klimaanlage im Zug?
Ich hatte die ganze Alpenwanderung über eine Erkältungsnase.
Ah, jetzt ist wieder in Norddeutschland.
Jetzt habe ich nur noch Heuschnupfen.
Okay, hervorragend. So, ihr habt da eine Reise gebucht, die ging, das war über den Veranstalter, wie heißt der, Oase?
Oase.
Okay, und dann ist das von Oberstdorf rüber über die Alpen bis nach...
Meran.
Ich wollte gerade sagen, nach Memmingen, wie komme ich auf Memmingen? Egal. Nach Meran. Und dann seid ihr immer, da habt ihr Tagesziel, richtig?
Genau, also wir sind am nächsten Morgen sind wir in Oberstdorf in einen Bus gestiegen. Also das ist ohne Bergführer gewesen, muss man vielleicht dazu sagen. Also es ist klar, es gibt immer, die bieten einmal geführte Touren an und dann bieten sie Touren an, die du halt ungeführt machen kannst. Dafür gibt es immer so Wochenkontingente, damit sie auch die Hütten entsprechend vorbuchen und auch die Hotels und andere Annehmlichkeiten. Und wir waren Teil einer Gruppe von 13 Personen, die wir aber im Verlaufe des ersten Tages irgendwann auf der Hütte kennengelernt haben. Also wir wussten nicht, mit wem wir da unterwegs sind. Wir drei sind morgens um 10 in Oberstdorf in den Bus gestiegen oder um 9:30, wurden dann an unseren Ausgangspunkt gefahren. Also du fährst dann einmal von dem südlichsten, also von ganz im Süden Bayerns, rüber über die österreichische Grenze und steigst in Österreich dann ein.
Ah, okay.
Am Fuß der Widdersteiner Hütte, also du steigst dann aus und dann musst du quasi, also das ist so ein bisschen wie... wie nennt man das denn, wenn du so Schatzsuchen machst mit der Karte?
Geocaching.
Wie Geocaching, weil du stehst da und denkst so, ja, und wo muss ich jetzt lang? Und dann gibt es so ein Zeichen, ich glaube, das wird auch Flashbacks direkt auslösen, das ist ein weißer und ein roter Strich.
Mhm.
Das ist das Zeichen für den E5, für die Route, die wir gehen. Und wenn du das siehst, dann musst du halt dem Symbol folgen. Und so hat es eigentlich angefangen, dann war die Widdersteiner Hütte ausgeschildert und am Anfang war das auch alles wirklich ganz nett.
Sekunde. Das heißt, du gehst ja nicht einfach los und sagst, okay, ich will da hin und dann wird es wohl ungefähr, das sieht mir befestigt aus, da gehe ich lang, sondern es gibt da eine feste Route.
Es gibt eine feste Route, die circa 30 cm breit ist, an jeder Stelle des Weges, manchmal auch breiter, aber das Minimum sind wirklich so die Breite deiner beiden Füße. Also wir hatten durchaus Wege, da haben zwei Füße nebeneinander gepasst, aber sonst nichts und rechts oder links davon, je nachdem wie du gegangen bist, war einfach Abgrund 70 Grad Winkel. Also entweder triffst du die 30 Zentimeter oder stirbst. So, also es war eine ganz, ganz klassische Sache.
Das klingt
irgendwie
viel gefährlicher, als was ich vorher gesagt habe, hier die Touristenroute.
Ich habe mir das auch tatsächlich, ich habe gedacht, da ist viel mehr los. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich habe erwartet, nicken hört man übrigens nicht im Podcast. aber das war, ich habe was anderes erwartet.
So wie diese Jakobswege, wo du dann irgendwie mit 20.000 Pilgern unterwegs bist, zwischendurch mal ein Pläuschen hältst und sowas mit anderen Männern. Ihr wart nur ihr drei eigentlich die ganze Zeit. Habt zwischendurch mal vielleicht jemanden getroffen.
Ja.
Also auf der Hütte hat man sich mal wieder gesehen.
Ja, überholt immer. Also man hat jemanden getroffen, wenn man überholt wurde.
Ja, oder manchmal haben wir auch überholt. Nicht so oft, aber manchmal haben wir auch überholt.
Ja, du sagtest, deine Mutter ist irgendwie überall stehen geblieben, hat Bilder von Blumen gemacht.
Ja.
Also eigentlich bin ich immer stehen geblieben, weil ich andauernd eine Pause brauchte. Und Fritzi und meine Mutter haben dann Fotos gemacht, um die Zeit halt rumzubekommen.
Ja.
Das wäre ja sehr schön.
Ja, und dann ist halt, also du stehst da und denkst so, ja, okay, cool, ich habe meinen 7-Kilo-Rucksack auf. Ich bin auch motiviert, ich habe mir gute Wanderschuhe gekauft. Let's go. Und ich glaube, das Erste, was noch am Abend vorher wichtig war, ich war ein bisschen falsch eingepackt. Ich habe also wenn ihr mal wissen wollt, wie wenig man in den Alpen wirklich braucht, dann schreibt uns einfach eine Nachricht. Ich sage euch, wie wenig man wirklich braucht, weil von dem wenigen, was ich eingepackt habe, habe ich wirklich noch nicht alles gebraucht. Und ich hatte nur 7 Kilo und 4 Kilo davon hat mein Rucksack gewogen. Also nur, dass ihr das ungefähr eingrenzen könnt. Und 2 Kilo meine Wasserflasche, also die ich übrigens nie getrunken habe.
Du hast nie getrunken?
Nee.
Ist es dein Ernst?
Ich hatte eine Wasserblase dabei, die war praktischer.
Also wir drei sind an einem Tag locker mit der 2 Liter Wasserblase meiner Schwester gekommen, die war nie leer.
Das ist aber erstaunlich wenig. Dafür, dass ihr den ganzen
Wir Tag haben auf jeder sitzen. Hütte ein Bier getrunken, muss man dazu sagen.
Also das heißt, ihr seid morgens gestartet mit dem Frühstück, ja. dann los und dann ja. die Wanderung über seid ihr zu dritt mit 2 Litern ausgekommen, was ja. immer noch sehr wenig
ja.
ist. Weil ihr wart ja 4, 5, 6 Stunden unterwegs, oder nicht?
6, 7, 8, ja.
Guck mal, sogar noch mehr. Und abends noch ein Bierchen und das war's dann mit
Nee, mittags hast du hast immer irgendwo eine Hütte gehabt, bei der du eine Pause machen konntest. Aha. Da haben wir ein sogenanntes saures Radler getrunken. Das heißt, ein Radler, was mit Wasser aufgefüllt wird.
Das klingt eklig.
Nee, das ist richtig lecker tatsächlich. Also es schmeckt
also,
wirklich
Radler
richtig
Radler an sich ist ja schon eklig. Es ist doch Bier mit
Sprite.
Genau. Bar.
Nee,
und, dann noch Wasser dazu.
Ja, aber das ist tatsächlich, also ich glaube, das ist wirklich so ein isotonischer Bergdrink, keine Ahnung. Oder du trinkst eine Buttermilch mit Preiselbeeren. Alles gibt's im halben Literformat. Ja, das sind so die Mahlzeiten in Anführungszeichen.
Was hast du dir ausgesucht? Hast du immer das Radler getrunken oder dann die Buttermilch?
Ich glaube, wir haben eigentlich immer dasselbe
getrunken. Wir haben immer dasselbe getrunken. Wir haben immer 3 von einer Sorte bestellt.
Und dann sind daraus diese Bilder entstanden mit den dicken Wurstscheiben?
Ja.
Weißt du, mit so, wo eine Wurstscheibe daumendick ist?
Ja.
Und dann dazu, was war das Grüne? Keine Jalapeno.
Pepperonis.
Okay. Ja. Warum gab es die dazu?
Das ist die Brotzeit gewesen.
Warum eine Pepperoni?
Weiß ich nicht. Das haben wir auf den Hütten jetzt nicht hinterfragt.
Ja, genau, das ist da so ein Wurstkäse und ein Wurstkäseteller gehabt.
Also ich glaube, das Krasse war, also wir bleiben kurz beim Einstieg. Ja. Du hast dann irgendwann deine Route gefunden und bist so voller Motivation, latschst so los. Am Tag davor, weil mein Rucksack war ja ein wenig fehlig gepackt, mussten wir noch schnell mir einen Merino-Langarm-Shirt kaufen und eine ernstzunehmende Regenjacke und nicht so einen Überwurf. Also ich habe hier in Norddeutschland habe ich natürlich eine komplett richtige Regenjacke. Aber mir war nicht klar, dass man für die Alpen im Sommer auch eine richtige Regenjacke braucht oder so eine Funktionsjacke. Ja? Also ich habe mich jetzt 6 Tage lang in Funktionskleidung fortbewegt und es mag Menschen geben, die feiern diese Sachen. Ich finde die auch funktional, aber das war's auch.
Also du bist kein Fan von Jack Wolfskin geworden?
Auf gar keinen Fall. Funktionskleidung erfordert also ist dafür da, um eine Funktion zu erfüllen. Ich fühle mich darin weder wohl noch gekleidet.
Wer hat deine Tasche gepackt, Uschi? Hast du das selber gemacht?
Ja.
Und wie hast du das geschafft? Also, ich meine, deine Schwester ist älter, die ist erfahrener. Warum kannst du eine Tasche besser packen? Liegt das an deiner Erfahrung bei der Bundeswehr?
Nein, ich habe meine Mama angerufen.
Ich habe meine Tasche mit den Kindern gepackt. Marlene hat meine Tasche immer wieder ausgepackt. Ich konnte froh sein, dass meine Wanderstiefel dabei waren.
Okay.
Ist auch egal.
Du hast gepackt mit Handicap.
Ich habe auch nicht schlimme Sachen. Also, es war auch nicht dramatisch. Aber ich hatte halt für 6 Tage, ich kann es genau sagen, ich hatte 3 Unterhosen dabei und ich habe damit geplant.
3 Unterhosen nehme ich mit, wenn ich einen Tag weg bin.
Ja, fertig. Ich hatte 3 Unterhosen. Pass auf.
Genau, für die
falls man sich zweimal einschneidet.
Genau. Genau.
3 Unterhosen.
Ja.
Dann hatte ich, die Socken hatte ich am Körper, die Schuhe hatte ich am Körper, die Hose hatte ich am Körper. Ich hatte ein Merino-Kurzarm-Shirt.
Sekunde, du hast nur ein paar Socken dabei?
Das habe ich 7 Tage lang durchgetragen. Ja.
Okay, jetzt verstehe ich endlich, warum ihr immer meintet von wegen so, boah, wir stinken
ja?
so sehr.
Ja. Ich hatte 3 Unterhosen. Die habe ich gewaschen zwischendurch. Und alle am Ende weggeschmissen. Und das klingt jetzt ineffizient, aber das sind alles Unterhosen aus meiner Schwangerschaft. Das heißt, eigentlich waren es auch keine echten Unterhosen mehr. Eigentlich waren sie ausgeleiert durch einen vorhandenen Schwangerschaftsbauch. Und ich hatte schon geplant, sie nicht mehr zu tragen. Aber seit klar, wir machen den Trip, habe ich gedacht, ich brauche sie auf.
Ich überlege mir gerade, was habe ich mir vorgestellt, wie ihr da rumlauft? Und jetzt kommt mir gerade dieses Bild. Kennt ihr das beim Sommerhaus der Stars, wenn die einziehen? Weißt du, wenn die da über diesen Schotterweg gehen mit den Koffern? Ich meine so, ja genau, das habe ich mir irgendwie vorgestellt. Das macht überhaupt keinen Sinn, dass man da so lange mit diesen 2 dicken Koffern.
Und das Schlimme ist, wir sind auch genauso im 4-Sterne-Hotel-Restaurant gewesen. Weil du hast ja auch keine guten Klamotten dabei, sondern du hast dann ja trotzdem deine Stinkesocken, die Adiletten, die gammelige Jogginghose und das stinke T-Shirt.
Wahrscheinlich zieht man abends dann aber auch nochmal die Stiefel aus. Weil man
also du kommst, warte, wir machen eine Sache mit der anderen. Also einmal der Kofferinhalt, ja? Also 3 Unterhosen für 6 Tage. Die Socken hatte ich am Körper. Die Schuhe hatte ich am Körper, die Hose hatte ich am Körper. Die Hose hatte übrigens, das war die schlimmste Hose, die ich jemals hatte, weil du auch noch das halbe Bein kürzen konntest.
Ich finde das ja
praktisch. Was super praktisch ist.
Ja.
Denkst du ernsthaft, dass das schön ist? Nein.
Ja, geht dir nicht um schön.
Nee, geht's auch wirklich nicht. So, also hatte ich alles am Körper. Dann hatte ich einen so einen Fleece-Pulli. Den habe ich 6 von 6 Tagen angehabt. Kannst du dir vorstellen, wie der gestunken hat? Darunter hatte ich ein Merino-Langarm-Shirt, was am Tag vorher gekauft wurde. Die Regenjacke. In meinem Koffer war noch, oder in meinem Rucksack war noch ein Kurzarm-Merino-Shirt, ein Schlaganzug, Adiletten. Und so der kleine Plastik-Zipperbeutel, den du bei Ikea kaufen kannst. Das war mein Kulturbeutel.
Der Kaktus-Schlafanzug.
Und ich glaube, das Krasseste war meine Vierfachsteckleiste, die wirklich Premium auf jeder Hütte war. Weil wir immer alles aufladen konnten und wir konnten sogar Leuten noch einen Ladeplatz anbieten. Ja, so war das nämlich. Aber das war mein Rucksackinhalt. Da war nur, also wirklich, es war alles super nützlich für die. Ich hatte auch nicht zu viel dabei, außer vielleicht die 80 Müsli-Riegel. Aber das ist abgefahren. Und du lebst einfach die ganze Zeit mit diesem Krempel und denkst, also ich kann es nicht mehr sehen, ich kann es auch nicht mehr riechen. Scheißegal.
Okay.
So, das ist die Tasche. Und dann ging's los. Dann hatten wir den Einstieg, sind hoch auf die
Bühne. Der sieht also ähnlich aus, Maschine.
Ja, aber ich hatte quasi Vorteil oder Nachteil. Ich hatte ja mehr Zeit zum Packen vorher quasi. Also konnte mich ja wochenlang mental darauf einstellen. Und dann hast du immer so dieses, wenn du eine gepackte Tasche hast, so, ach, ich könnte das noch reintun. Ach, das könnte ich auch noch gebrauchen. Und deswegen hatte ich, glaube ich, am Ende mehr und Mama auch.
Weil wie viele Langarm-Shirts hattest du dabei?
Ein Langarm-Shirt und zwei T-Shirts. Und ich habe effektiv ein Langarm-Shirt gebraucht und vielleicht ein halbes T-Shirt. Also ich hatte auf jeden Fall zu viel dabei.
Okay. Ja gut, okay, je weniger Gepäck man mitnimmt, umso weniger muss man tragen, ne?
Ja, und wir haben es tatsächlich auch so gemacht dann, dass wir gesagt haben, wir nehmen dann Teile von Elis Tasche noch mit, weil Eli den unbequemsten Rucksack sozusagen hatte.
Mhm.
Und weil ich die meisten Pausen brauchte.
Ja, egal. Naja.
Aber wie stelle ich mir das vor? Also ihr seid ja mit dem Bus dann rübergefahren und stehe ich dann einfach mitten in der Pampa und denke mir so, okay, jetzt geht's los oder ist da irgendwie so ein Tor, wo es geht, hier E5?
Du stehst mitten in der Pampa und denkst dir so, hä, und wo müssen wir jetzt lang?
Okay.
Und dann, das ist halt das Geile, weil meine Mama und meine Schwester, die haben die Route top vorbereitet. Also die hatten so einen, ich weiß nicht, 20-seitigen Ausdruck, wo jeder Tag genau von der, also wirklich, das hat die Oase top gemacht, du hast jeden Tag top strukturiert gehabt. Da stand genau drin, wie der Weg verläuft. Wenn es die und die Wetterlage ist, welche Alternative du nehmen könntest oder überhaupt welche Alternativen sich anbieten.
Wetterlagen werden später nochmal wichtig.
Genau. Meine Schwester hatte vorher auf Google Maps die Karte runtergeladen, hat genau die Routen auch immer vorher eingespeichert. Das heißt, wir sind wirklich top vorbereitet. Alle haben ihre Geräte angeworfen und es war so, okay, let's go. Wo ist das gelbe Schild?
Sekunde, was heißt das? Du hast dir die Karte runtergeladen und konntest dann offline halt immer sehen, wo ihr gerade seid. Oder von wegen, hier ist jetzt der Weg, da ist die Gabelung, wir müssen den Weg nehmen.
Genau.
Wie super nervig. Dann bist du die ganze Zeit der Klugscheißer gewesen in der Gruppe. Von wegen so, ich glaube, wir müssen...
Brauchst du nicht, weil tatsächlich die Markierungen alle 20 Meter ungefähr sind. Also die siehst du eigentlich immer. Aber manchmal hast du kritische Punkte, wo es nicht ganz klar ist. Und dann...
Kommt. Okay.
Ja.
Dann nehme ich meine Kritik zurück.
Dankeschön.
Naja, dann haben wir den Einstieg gemacht, sind losgelaufen und dachten erst, ja, geil.
Meine Kritik kommt ja nicht von ungefähr. Wir waren irgendwo mit der. Wir waren irgendwo mit Ushima unterwegs.
Ja.
Und dann fingen die alle paar Meter an zu diskutieren. War das in Polen drüben?
Wo nee, du dann da war das ich Handy. Ich glaube, Riga oder sowas, wo wir was zu essen gesucht haben.
Du warst in Polen nicht dabei? Doch.
Nee, doch.
In Polen? Ach so,
in Swinemünde.
Ja.
Wo du dann andauernd irgendwie dein Handy rausgeholt hast und so, wir könnten jetzt hier lang gehen und da ist ein Restaurant, aber da hinten ist ein anderes Restaurant, das wurde von Yelp mit 4,5 und das hat 4,6 Sterne.
Ich glaube, das war Riga oder Schottland.
Das war.
Ich glaube nicht, dass es Polen war, weil ich glaube, Papa wäre auch nicht so.
Ich kann mich an einen anderen, wo dein Vater auf jeden Fall sehr, sehr sickig war, weil wir wegen des Essens diskutiert haben, weil du dann nochmal mit oder irgendjemand kam mit einem Vorschlag.
Ja, das war der allererste Abend, das stimmt, wo wir in Swinemünde, wo wir von dem, ist auch egal.
Okay.
Wir wollten auf jeden Fall los und Papa war hungrig. Er war einfach hangry. Wir wissen alle, wie das war.
So, also, ihr habt die Karten, ihr seid losmarschiert.
Wir sind losmarschiert.
Und ihr habt euch wie Kolumbus gefühlt. Ihr entdeckt jetzt die Alpen.
Also, ich habe mich auf jeden Fall super unvorbereitet gefühlt. Mein Satz war eigentlich die ganze Zeit nur, ich bin auch dabei. Weil ich mich wirklich, ich wusste, wir gehen von Oberstdorf nach Meran.
Mhm.
Und das war mein Kenntnisstand. Wie wir das genau machen, welche Route, warum eine Regenjacke sinnvoll, keine Ahnung. Ich fand es schon affig, mir Gehstöcke zu organisieren. Wofür? Kommen wir später zu? War wirklich wertvoll. Na, dann sind wir losgetappert. Und die ersten 3 Kilometer, würde ich sagen, war das auch alles easy peasy.
Ja.
Ihr hattet die beste Laune, ihr habt gepfiffen beim Spazieren.
Quasi.
Den Vögeln zu.
Ja, wir haben aber noch voll abgefällt. Oh, guck mal, da kommt Wasser von oben und das, wie schön das runter. Also wir haben quasi die ersten Meter, glaube ich, 50 Bilder jeder gemacht. Ja. Weil wir so fasziniert von der Natur und weil das so geil war irgendwie. So anders als halt Norddeutschland. Da kam halt Wasser von oben, quasi Wasserfall. Also echte Menschen würden nicht sagen, es ist ein Wasserfall. Wir Norddeutschen finden auf jeden Fall Wasserfall. Viel darunter, haben das mega abgefeiert. Dann kam die Stelle, wo wir schon dachten, oh, wow, jetzt sind wir richtige Explorer, weil wir von einer Flussseite, man hört die Anführungszeichen nicht, mir ist das klar, auf die andere mussten die reißenden Wassermassen, die von oben kamen, wo wir drüber mussten, war so, ich würde sagen, 3 Meter breit wahrscheinlich.
Kommt hin.
Und wir mussten über Steine rübergehen. Und die Challenge war quasi zu dem Zeitpunkt noch auf jeden Fall keine nassen Füße zu kriegen. Es mag überraschen, aber wenn du das noch nicht so oft gemacht hast, du latscht auf jeden Fall ins Wasser rein. Aber das Geile war, wir haben da festgestellt, geil, unsere Schuhe sind wasserfest. Keiner von uns hatte nasse Füße, das war mega. Wir sind da irgendwie durchgepatschert und es hat irgendwie noch ganz gut geklappt.
Zu dem Zeitpunkt hatte noch keiner nasse Füße.
Zu dem Zeitpunkt. Dann.
Ich habe ja die Bilder vom ersten Tag gesehen und dachte mir so, ach wie süß, so ein kleiner Bach. Und jetzt stellen die sich da an, weil die da drüber müssen.
Nee, das Krasse ist, das sieht, glaube ich, immer alles harmlos aus. Aber es kommt halt von oben Wasser und die Berge haben wirklich, die sind ultra steil. Ich weiß gar nicht, wie man das, also die haben bestimmt eine 70-Grad-Neigung. Ja. Und wenn du halt dann auf diesen Laufwegen, ja, doch meine Hand, das ist ein Geodreieck.
Das sieht keiner, wenn ich jetzt mit dem Zeigefinger so ein L mache.
Wenn du aber auf diesen Laufwegen halt unterwegs bist und von oben kommt Wasser runter, dann hast du da diese Steine angeordnet, dass du drüber gehen kannst, aber neben dir, wo du während des Drübergehens, geht es ja schon wieder 70 Grad Neigung, meistens so gute 200 Meter auf jeden Fall nach unten. Und da ist halt klar, wenn du auf diesen blöden Stein abrutscht, ja, ciao, Kakao. Dann kommen wir halt nur noch als Zweimann-Team zurück. So ist auch doof irgendwie.
Schon direkt am ersten Tag also irgendwie ein Drittel der Crew verloren.
Wir hatten sehr viele NATO-Erfahrungen.
Ja, wirklich. Also, naja, dann sind wir da drüber, waren aber irgendwie noch frohen Mutes, weil wir so dachten so, okay, gut, ne, also das catcht uns jetzt nicht. Um die nächste Kurve fing so scharfer Wind an, dann dachten wir schon so, okay, ist nicht so geil. Um die nächste Kurve kam Hagel in unsere Gesichter. Und die nächste Kurve brachte Schnee. Und wir so, ja, geil. Es ist Anfang Juli, es schneit.
Ja.
Und erst bist du so in dem Walking in a Winter Wonderland Modus und denkst dir so, ja, geil, geil, ne, Michael Bublé und so, okay, gut, dann ist halt egal. Und dann stellst du irgendwann fest, Schnee ist nass. Schnee im Nacken bedeutet, das Nasse läuft dir den Nacken und den Rücken und den Po runter. Schnee bedeutet auch, er kriecht in jede Ritze in deinem Schuh. Und wir kamen am Ende auf dieser Hütte an. Wir hatten vielleicht noch 400-500 Meter, aber das hat richtig lange gedauert, weil es A, durch die Steigung Höhenmeter sind, die einfach wirklich lange dauern, weil du sehr konzentriert halt nach oben gucken musst. Dann bin ich noch nie im Schnee nach oben gegangen, außer bei Rodeln, wo es quasi egal ist, wo man hintritt. Das ist ja jetzt ein bisschen anders gewesen. Und wir haben dann noch so, also wir sind eine gute Dreiviertelstunde durch diesen Schnee gelatscht, kamen an der Hütte an und haben gedacht, geil, Tag 1 und alles ist nass. Richtig reingeschissen. Kannst du eigentlich alles jetzt in die Tonne kloppen oder anzünden, aber geht nicht, weil es nass. Scheiße. Außer die weise Frau namens Mutter, die vorher gesagt hat, packt alle eure Sachen in Plastiktüten. Und ich dachte mir in der Unterkunft, wie unnötig. Und auf der Hütte dachte ich mir, wie klug sie
ist. Ihr habt das gemacht?
Wir haben das gemacht.
Ah.
Alle unsere Sachen waren tippitoppi. Also außer das, was wir am Körper hatten, das war wirklich, unsere Schuhe waren komplett nass. Unsere Socken komplett nass. Alles war nass.
Rucksack auch.
Alles, alles, alles. Der komplette Rucksack war nass. Aber der Inhalt in unserem Rucksack war komplett trocken, weil alles in Plastiktüten war. Es war übelst geil. Und diese Hütten sind halt so organisiert, du kommst da rein. Dann hast du so Aufsteller. Du sagst,
sind das denn so Holzblockhütten?
Ja.
Oder sind die zumindest gedämmt?
Nein.
Das heißt, es war einfach kalt?
Nein. Die haben überall Holzöfen.
Ah.
Es ist wirklich krasse Bergromantik in diesen Hütten, wenn man nur zu Besuch ist und nicht für immer da wohnt. Wenn man für immer da wohnt, ist es nicht mehr romantisch.
Leichte Kohlenmonoxidverdichtung, wenn der Ofen nicht richtig gelüftet wird. Aber.
Naja, vor allen Dingen,
weil es warm. Ein Schock muss man sterben.
Auf jeden Fall haben die halt dann so, ich sag mal so Pins, Metallpins, die an der Wand sind. Keine Ahnung, 100 Stück, keine Ahnung, für 50 Paar Schuhe. Je nachdem, wie viele da sind. Dann steckst du deine Schuhe drauf und dadurch, dass es halt so wie so ein, ja, ich würde sagen, sie sind so dick wie so Abflussrohre an der Spüle, am Abfluss. Und da kannst du deine Schuhe draufstecken. Und dadurch, dass die aber beheizt sind, werden die Schuhe halt wieder trocken.
Mhm.
Dann konnten wir die Schuhe draufstecken, haben da unsere Socken draufgezogen, haben alle unsere Klamotten ausgezogen. Ich bin halt einfach namens um zwei in meinem supergeilen Kakteen-Schlafanzug dann da rumgelaufen, war ja auch egal. Dann haben wir alles über den Ofen gehangen und tatsächlich ist alles bis zum nächsten Tag auf mysteriöse Weise getrocknet.
Ihr wart um 2 Uhr schon auf der Hütte?
Ja.
Was habt ihr denn dann die Rest? Also wart
im Garten gespielt. Wie so gute Rentner.
6 Stunden lang. Weil ja. Ihr seid, ihr wart ja immer um 20 Uhr dann im Bett.
Ja.
Roundabout.
Ich glaube 19 Uhr.
Auf der ersten Hütte sind wir um 19 Uhr schlafen gegangen.
19 Uhr.
19 Uhr.
Ja.
Okay.
Du hast keinen Fernseher, du hast kein Radio. Wenn es gut läuft, hast du ein bisschen Internet. Aber auch nicht so, dass du auf Instagram chillen kannst, sondern so Internet für, ich schreibe noch kurz ein WhatsApp nach Hause oder ich mache einen schlechten Telefonanruf.
Und irgendwie würdet ihr den Leuten raten, nehmt ein iPad mit, ladet euch ein paar Filme runter? Oder ist iPad dann unnötiges Reisegepäck?
Also ich glaube, das lohnt sich vielleicht nur, wenn du alleine mit dir unterwegs bist.
Und keinen Bock auf Kontakte hast?
Ja. Aber ansonsten.
Katze, Menschen. Okay.
Aber ansonsten nicht. Nee.
Das heißt, Karten gespielt, also da gab es wahrscheinlich auch wieder eine Brotzeit, Karten gespielt und dann, jö, ins Bett und den nächsten Tag anfangen.
Ich glaube, wir hatten sogar mehr als eine Brotzeit. Ich hatte auf jeden Fall einen Germknödel. Der war ziemlich gut.
Und zum Abendessen hatten wir alle eine richtig leckere Suppe.
Mhm. Ja.
Also das machen die ja tatsächlich gut. Die haben dann so als Basis so eine, ich würde mal sagen, Rinderkraftbrühe oder so.
Mhm.
Und dann gibt es da halt unterschiedliche Einlagen.
Okay. Und dann nächster Tag, wann seid ihr aufgestanden?
5:30.
Ja. Kommt hin.
Und dann macht man sich langsam fertig oder ist man dann eher, also schleicht man dann über die Flure, weil die anderen noch schlafen oder ist das schon Betrieb? Auf wann geht's da los?
Ohne dass man vorher drüber gesprochen hat, sind alle ungefähr gleichzeitig wach.
Ja.
Dann schlurfst du runter und du musst dir vorstellen, du hast da oben halt Bergtemperaturwasser.
Das heißt, das Wasser ist kalt, mit dem man sich duscht.
Und ist es wirklich?
Da ist keine Dusche.
Da ist keine Dusche. Da war keine Dusche. Da gab es ein Waschbecken.
Okay.
Und das Wasser war, ich würde denken, 5 Grad war. Also wirklich, das ist nicht die Wassertemperatur, die bei uns aus der Leitung kommt. Das ist warmes Wasser.
Mhm.
Das ist wirklich richtig, richtig kalt. Und auch die Toiletten, also alles, was in diesen kleinen Hütten nicht direkt am Ofen ist, ist halt auch übelst kalt. Klo, ich weiß nicht, Lufttemperatur 12 Grad.
Bei welcher Toilette? Bei meiner Mutter. Die hatte irgendwo eine Toilette in irgendeinem Haus, ich weiß nicht mehr, welches war.
Ja.
Da hast du immer einen kalten Luftzug am Hintern.
Und das war das letzte Haus, glaube ich, ne?
Ich weiß es nicht mehr. Aber das war immer, du bist dann leicht so ein...
Naja, das war das letzte Haus.
Okay. Mhm. Also, alle sind gleichzeitig wach, alle machen sich langsam fertig mit kaltem Wasser, dann gibt's ein Frühstück.
Mhm. Und das Frühstück war auch immer, also das gibt's immer als Buffet, haben wir jetzt jedes Mal erlebt und das war auch wirklich...
Ist das so ein Frühstücksbuffet, was ich essen würde oder ist das dann wirklich wieder so Graubrot aufgeschnitten, ein bisschen Butter, Wurst und dann weiter mit dir? Oder gibt's da auch Rührei und Speck?
Bei manchen Hütten ja, aber bei der Memminger Hütte, bei der Widerstein-Hütte hatten wir kein Rührei.
Aber ich glaube, das war die einzige ohne Rührei.
Aber das waren sehr leckere, warme Brötchen.
Mm.
Also, das waren...
Wie kriegen die Essen da hoch? Ja. Und ist dann geliefert?
Da kommen wir gleich noch zu. Also, manche Hütten haben einen Zufahrtsweg.
Aha.
Manche Hütten...
Warum spaziert man den da nicht hoch? Der klingt für mich breiter.
Ja.
Die Hütte hatte keinen Zufahrtsweg.
Ah.
Manche Hütten haben, das hatte die Hütte, die haben eine Versorgungsbahn. Also das heißt, sie haben eine Bahn, die ausschließlich mit einer Gondel da hochfährt und das Essen hochfährt, aber halt auch den Müll runterfährt. Also alles. Wird alles runtergefahren und wieder hochgefahren. Und dann hatten wir eine Brotzeit in einer Hütte auf dem Weg nach Zams, die Unterlochalm. Da haben wir die gefühlt beste Brotzeit aller Zeiten gegessen, aber das haben wir bei fast jeder Brotzeit gesagt, weil man so ausgehungert ist und so kraftlos, ein köstliches, saures Radler getrunken und hinterher in einem Beitrag erfahren, dass alles, was du da konsumieren kannst, die haben auch ein Plumpsklo als Klo,
mhm.
und alles, was du da konsumierst, tragen die Betreiber mit einer Kiepe dorthin.
Was ist eine Kiepe?
Das ist so ein Holzgeflecht-Rucksack.
Du meinst,
den du mit 60 Kilo füllen kannst und die tragen das alles zu Fuß dahin. Und ich möchte kurz anmerken, wir kommen gleich noch zur Station Zams. Das war der Tag, an dem wir kurz überlegt haben, ob die Familie ab jetzt getrennte Wege geht. Nicht, weil wir drei Frauen uns trennen wollten, sondern weil das einfach so schrecklich war.
Ich bin immer noch begeistert von 60 Kilo einfach auf dem Rücken dann okay, ja.
Mhm.
Gut. Zams war das, ne?
Das war die erste Hütte, Widersteinhütte. Wir sind da runtergegangen in prächtigen 40 Zentimeter Neuschnee. Es war ganz erfreulich, nicht? Wir sind durch Kuhweiden durchgegangen.
Immer noch mit Schnee oder waren dann?
Nee, immer noch mit Schnee.
Okay.
Mit Schnee, die durch die Kuhweiden da durch. Sind dann runter, standen dann an der Bushaltestelle.
40 Zentimeter ist kniehoch, ne?
Mhm.
Ja.
Standen dann, und immer im Hinterkopf verhalten die 70 Grad Steilhänge, die man auch wieder runtergeht mit den 30 Zentimeter breiten Wegen. Also das ist schon, geht so geil. Aber es hat gut geklappt.
Ja.
Haben die keinen Burfeind-Räumservice sowas?
Der arbeitet in den Alpen nicht, verstehe auch nicht warum.
Du konntest halt auch den Weg teilweise nicht sehen, weil es halt zugeschneit war. Und da sind halt auch immer so Kühe quer gelaufen. Also du bist halt auch so über deren Weide gelaufen. Mhm. Also es war alles ein bisschen...
Gut, aber wenn du da eine Weide hast, dann ist halt nicht die Gefahr, dass du irgendwo runterfällst.
Aber 70 Grad.
Doch.
Ja, du hast eigentlich die ganze Zeit 70 Grad, egal wie lang ist.
Durchgehend.
Ich weiß nicht, was los war mit dem Freak, der den E5 das erste Mal gegangen ist und den dann so genannt hat. Aber der hatte auf jeden Fall irgendwie... Und der wollte Nahtoderfahrung.
Und das sind auf jeden Fall heftige Tiere. Wir haben sehr viele Tiere getroffen und wir haben uns bei allen gefragt, wie man um Gottes Willen da oben überlebt.
Mhm.
Was Was waren so?
Und warum sie nicht irgendwie ein kurzes und ein langes Bein haben auf einer Seite.
Es gab auf dem Weg zur Memminger Hütte gab es Shetland-Ponys, die manche bei uns aus der Gruppe, also wir drei nicht, aber manche aus der Gruppe wurden angegriffen. Und damit meine ich, denen wurde in den Trizeps gebissen und solche Sachen.
Was?
Mhm.
Das klingt wie dieser Wels. Das ist wie dieser Wels unten in Bayern, der einfach irgendwelche Leute angreift und beißt.
Ja.
Okay.
Also dann waren wir da unten. Uncool war tatsächlich, wir mussten, also es war ein Tag, mir war ultra kalt, weil wir sehr viel an der Bushaltestelle gewartet haben, bis dann der Bus kam, bis dann der Transfer weiterging, weil im Mardautal, wo wir durch mussten, es so heftige Steinschläge gab, dass einfach die Gefahr bestand, dass irgendwem von uns was passiert wäre und deswegen, oder überhaupt Wanderern was passiert wäre. Deswegen hat Österreich beschlossen, das Mardautal, bis die Steinschläge sich beruhigen, zuzumachen. Also konnten wir nicht durchs Mardautal, also mussten wir bei uns mit einem öffentlichen Linienbus, der in den Schulferien ganz anders fährt als unter der Schulzeit. Also der Plan, der da hing, war nicht so ganz gültig.
Das Problem war auch nicht nur, dass er anders fährt, sondern dass er auch außerhalb oder in den Ferien auch teilweise Haltestellen nicht anfährt.
Ah,
Also denk, einen Busfahrplan für einen Bus, der aber ab Juni überhaupt nicht mehr da vorbeikommt.
Was aber nicht draufsteht. Dann sind wir mit dem Bustransfer auf jeden Fall bis nach Holzgau gefahren. Holzgau, ne?
Ja.
Holzgau gefahren worden. Dort hatten wir, das darfst du jetzt erzählen, die wirklich schlimmste Taxifahrt unseres Lebens.
Wow. Also ich habe von dieser Taxifahrt ehrlicherweise nicht viel mitbekommen. Also es kam ein Bus an und es standen wirklich viele Leute davor. Und wir dachten uns, okay, vielleicht sind das ganz kleine Sitzplätze da drin, damit alle 30 Personen reinpassen. Ich weiß nicht, ich glaube, es war ein 20-Personen-Bus und die restlichen 15 Leute standen halt einfach so im Mittelgang. Ich konnte von dieser Busfahrt nicht viel mitbekommen, weil ich habe mich halt irgendwo einfach auf den Boden gesetzt. Ich weiß nur, ich bin nach 25 Minuten ausgestiegen, obwohl die Fahrt 35 Minuten dauern sollte. Wir waren aber am Ziel. Und ich habe, glaube ich, erstmal 20 Minuten gebraucht, bis mein Körper entschieden hat, möchte ich mich übergeben oder können wir jetzt doch weitermachen? Ich weiß nicht, hast du irgendwas von der Strecke gesehen?
Ich habe nichts gesehen, aber es gab einen Moment im Bus, wo es totenstill geworden ist und alle im Bus haben die Luft angehalten. Und drei Leute neben mir meinten, oh Gott, beug dich mal bitte nach rechts, nicht, dass es passiert. Und dann sitzt du unten in diesem Mittelgang, meine Schwester und ich haben uns diesen Mittelgang mit anderen geteilt und denkst dir, ob es besorgniserregend ist, was jetzt gerade los ist. Mama hat gestanden. Es war so, dass der Hinterreifen des Busses, auch dieser Bus ist ja in diesen Gerölldingen da unterwegs gewesen. Und der Hinterreifen des Busses hat die Straße nicht mehr richtig zu packen bekommen und Geröll hat sich gelöst. Und es war nicht ganz klar, ob der Bus es schafft. Also hat der Busfahrer einfach noch mehr Gas gegeben und ist dem Geröll quasi davon gefahren.
Angriff ist die beste Verteidigung. Eine Flucht nach vorne,
Wild
sagt
Boy,
man
ich sag's dir.
Und ich glaube, wir sind da wirklich teilweise mit 100 lang gebrettert, wo 50 war.
Und es ist eine zweispurige Straße, breit genug, aber mal gerade für ein Auto. Also nur damit du dir die grundsätzliche
Psyche vorstellst.
Ich stell
mir das so vor, wie diese Straße in Dünenbüttel, wo steht, du darfst hier irgendwie 70 fahren, aber du kannst gerade 30 fahren wegen der Schlaglöcher.
Aber
und
er fährt 100.
Ja, ja, okay, krass.
Also er hat auf einer 36-Minuten-Strecke halt 10 Minuten gut gemacht.
Das, ich weiß nicht, wie das geht. Das war hart. Wir sind da angekommen und wirklich uns allen war so, so schlecht. Und das Geilste war, es war vorher klar, unten, also das war dann der Tag, wo es auf zur Memminger Hütte ging. Und unten ist der Transport zur Memminger Hütte. Auch diese Hütte, weil sie eben mitten in den Bergen, aber dort in einem, ich weiß nicht, ob man im Berg, im Tal liegen kann, aber du gehst halt sehr weit hoch, gehst dann ein Stückchen wieder runter und dann liegt es da so in so einer, also mit so einem...
In der Kuhle?
Ja, in der Kuhle. Und links davon ist die Quelle der Lech.
Mhm.
Also einer der Flüsse unten in Bayern und in Österreich. Und neben dieser Quelle steht eben die Memminger Hütte. Und um die zu versorgen, gibt es eben auch da einen Versorgungslift. Da hätten wir theoretisch unser Gepäck reinpacken können. Und eigentlich wäre das auch die Stelle gewesen, wo wir euch allen noch mal hätten sagen können, Freunde, uns geht's gut. Mit der Feuersteinfahrt hatte uns aber auch das Netz verlassen. Also wir konnten auch niemandem mehr Bescheid sagen und hatten halt morgens alle unsere Angehörigen nochmal so, ja, wir sind jetzt aufgestanden und wir stehen jetzt an der Bushaltestelle und wir melden uns heute Mittag vor dem Einstieg in die Memminger Hütte. Nicht. Weil nichts. Wirklich gar nichts. Da war Vogelgezwitscher, da, ja, Agro-Shetland-Ponys, aber ansonsten nichts. Naja, der Aufstieg zur Memminger Hütte, wo man mit 300 anderen übernachtet hat, war anstrengend. Also, weil es wirklich hoch ging. Die ich glaube, es gibt dazu auch nicht so viel zu sagen. Also der Aufstieg war anstrengend, dann hast du die Hütte halt irgendwann gesehen. Die Hütte, tut mir leid, wenn ich das so sagen muss, aber die sieht aus wie so ein Nazi-Überbleibsel. Also
ist sie wahrscheinlich auch anhand dessen, wie die Braunschweiger Hütte früher hieß?
Die Braunschweiger Hütte, die am nächsten Tag dran war, hieß nämlich früher mal Hermann-Göring-Hütte.
Und es war auch
die wurde auch, ja, also kannst dir auch ungefähr den Charme dieser Hütten vorstellen, weil du einfach auch schon von draußen hast du so Fensterläden, die sind schwarz-rot-weiß.
Hm? Ich würde gerade sagen, das war immer das so ein ganzes so Schema bei jeder Hütte.
Jo, Freunde, also warum denn nicht grün-rot-weiß? Also was soll das denn jetzt? Und da kannst du mir auch nichts erzählen von Denkmalschutz. Also das würde ich dann mal kurz aufheben an der Stelle. Ist auf jeden Fall wirklich optisch von außen schwierig.
Du hast die Hütte gesehen um die Ecke und dachtest, du bist in irgendeine Hitler-Doku gelandet.
Ja. Ja.
Oder in Ägypten. Die haben auch eine schwarz-weiß-rote Flagge.
Nee.
Doch.
Das, ja, aber nein.
Okay.
Das Gefühl hatte man wirklich nicht. Naja, dann sind wir da auf jeden Fall hin, sind dann auch, haben unser erstes Gipfelkreuz erlaufen, weil wir dann an der Memminger Hütte ankamen, der Meinung waren, wir sind K.O. und dann also aber gesagt haben.
Da stehen dann wirklich so Kreuze irgendwo in der Gegend rum.
Nee, du musst da immer hoch. Nee. Es ist immer noch, also du kommst an der Memminger Hütte an, hast da ungefähr 2300 Höhenmeter gut gemacht, wenn du da ankommst. Hm. Und dann hast du noch den Seekogel, das sind nochmal 200 Höhenmeter. Und da steht dann das Gipfelkreuz,
genau,
das wenn du das Foto damit machen willst.
So, und dieses Gipfelkreuz bedeutet dann was?
Gipfel erreicht.
Dass du auf dem Gipfel bist von vielen anderen Gipfeln, die noch höher sind und um dich herum sind.
Okay, aber das ist der Gipfel von diesem einen Berg, auf dem du jetzt bist?
Ja, vom ja. Seekogel.
Okay.
Also. Und seien wir ehrlich, wir sind nicht da hochgegangen, um das Gipfelkreuz zu sehen. Sondern
wir hatten auf Edge gehofft.
Ja, uns wurde gesagt, dass man da oben Netz hat.
Wir hatten einen Strich und E und haben alle verzweifelt mit viel Glück versucht, unseren zu Hause gebliebenen zu sagen, es geht uns gut, wir sind auf der Hütte. Um dann aber auch nicht zu wissen, ob es eine Rückantwort gibt, weil wir mussten ja auch wieder runter. Und das Problem war, dass dieser Seekogel dadurch, dass es halt verschneit war, also nochmal, alle Ortsansässigen, die wir getroffen haben, meinten, es schneit nie im Juli. Nie, nie, es schneit nie im Juli. Nur bei uns hat es jetzt geschneit. Wir sind den Seekogel runter und es war tatsächlich ganz gut, weil der so matsch verglitscht war. Also die Wege sind ja nicht befestigt. Das heißt, das ist lose Erde. Und wenn es gut läuft, hast du noch so faustgroße Geröllsteine. Was erstmal sehr nett klingt als Gangerleichterung. Aber Geröllsteine aneinander rollen. Und mit der Matsche darunter rollst du auf dicken Stein. Ist nicht so geil, weil es rutschig und du fällst auf den Hintern.
Also entweder ist es nass und du stürzt oder es ist geröllig und du stirbst,
ja.
Es kommt Wasser und du stirbst,
ja.
Es kommt Schnee und du stürzt oder es kommen irgendwelche Tiere, ja. Und die töten,
ja.
Dich.
Also auf jeden Fall stürzt du. Naja, das war auf jeden Fall unser einer Tag. So, dann haben wir wirklich 3000 Stunden auf ein Abendessen gewartet, was für mich unterdurchschnittlich war. Mhm. Ich meine das nicht böse. Ja. Ich bin nicht wirklich anspruchsvoll, aber ich finde es...
Ich würde sagen, du isst ja auch mein Essen.
Aber ich finde es super unnötig, auf einer 300-Mann-Hütte so zu tun, als könnte man drei Gänge-Menü.
War das so ein, erinnere mich nicht dran.
Nein, das war ein, natürlich, ich mag dein Essen sehr gerne. Du kochst hervorragend.
Das kann man dann an der Stelle auch mal ruhig,
okay,
sagen.
Du kochst hervorragend. Aber es hat halt, da saßen halt 300 wirklich hungrige Menschen. Und dann kündigst du an, das Abendessen kommt um 18 Uhr. Und um 18.30 Uhr servierst du 6 olle Baguette-Scheiben mit dem Hinweis, das ist ein Gruß aus der Küche.
Und der Gruß aus der Küche war wirklich klein. Also ich habe noch nie
war
so ein kleines Baguette gesehen. Man sieht es nicht, aber es war ein sehr kleines.
Ja, es war Tomatenbutter und 6 Baguette-Scheiben in der Größe von 2-Euro-Stücken. Für 12 Leute am Tisch. Ja, okay, gut, danke.
Da hat sie dann das erste Mal gefragt, wer alles Vegetarier am Tisch ist.
Ja, als sie abgeräumt hat, hat sie nochmal gefragt. Um dann zu fragen, ob wir denn jetzt bereit wären für den ersten Gang. Um 19.30 Uhr, wenn es um 18 Uhr Abendessen geben sollte. Wir drei haben uns nach dem Hauptgang entschieden, den Nachtisch ausfallen zu lassen, weil wir wirklich müde waren. Und das Essen auch, das klingt richtig gemein, ne? Aber es war halt einfallslos. Also,
ich überlege die ganze Zeit, also so eine Dönerbude dann da oben würde bestimmt richtig geilen Umsatz machen.
Ja,
definitiv. Auch wenn du die auf den Seekogel oben drauf stellst.
Was hatten wir noch für Optionen? Wir hatten auch so richtig geile...
Oh, was war das denn? Also du hattest auf jeden Fall hier so ein kleines Macaroni-Fännchen. Mhm. Also das waren so, keine Ahnung.
Zu Becken Cheese?
Also nee, leider nicht. Also ich würde sagen, von der Menge her, Trockengewicht Nudeln 60 Gramm.
Mhm.
Wenn überhaupt. Und die dann gekocht mit ein bisschen Tomatensauce. Und dann hat sie die Wahl, glaube ich, zwischen vegetarisch und mit Bolognese. Und was ich überhaupt nicht verstanden habe, da waren irgendwelche Erbsen drin.
Mhm, das war sonderbar.
Ja, das war sehr sonderbar. ein bisschen mit Käse überbacken. Ich weiß gar nicht, was es noch für ein Gericht gab, aber irgendwie gab es überall nur Nudeln. Und wir wollten einfach nur Käsespätzle und einen Knödel haben.
Wollen wir das morgen essen? Fällt mir jetzt gerade so ein. Okay,
Nudel?
Wir kommen.
Käsespätzle? Es war auf jeden Fall die Hütte, wo wir für 6 Euro für 4 Minuten warmes Duschen bezahlt haben.
Und das warm in Anführungsstrichen?
Genau. Ich habe beschlossen, scheiß aufs warme Duschen. Ich mache das jetzt am Waschbecken. Ich habe dann meine Haare gewaschen mit 5 Grad warmem Wasser, meine Achseln und was man sich sonst noch so wäscht. Meine Schwester und meine Mutter waren duschen.
Also meine Mama war richtig krass. Die hat wirklich einfach durchgezogen bei 5 Grad Wassertemperatur mit Haare waschen.
Wenn deine Mutter zu Besuch ist, ich schreie jedes Mal unter der Dusche, weil die andauernd auf kalt stellt und ich es nicht checke. Dann mache ich das Wasser an und dann
kriege ich...
Ja, genau. Okay, aber wie so ein Eunuch.
Ja.
Und ich war halt die glückliche Gewinnerin von uns dreien, die den Chip bekommen hat und durfte dann mit 12 Grad warmem Wasser duschen. Aber ich habe mich gefühlt wie ein König dabei.
Ist das geil?
Mein Wasser war
ist das geil?
In Anführungsstrichen warm.
Ja.
Okay. Nächster Tag.
Auf der Memminger Hütte gab es noch einen Trockenraum. War das auf der Memminger Hütte der Trockenraum? Wo du fast brechen musstest?
War das nicht beim Hotel nachher in Wendt? Doch, das war der Trockenraum unten, der immer
das
so
war
restfeucht
so ekelhaft,
war. Also du hast die Sachen zum Trocknen da hingehangen.
Also der erste Trockenraum war herrlich, mit Ofentrocknung. Mhm.
Dann Memminger Hütte. Ich würde sagen, von der Größe her, ja so wie das Wohnzimmer hier ungefähr. Und dann musst du dir aber vorstellen, dass davon 350 Menschen Schuhe, Socken, Jacken, Schlafsäcke, Hosen,
Badehandtücher.
Also du konntest diesen Raum nicht mehr sehen, weil alles von der Decke hing, an irgendwelchen Bügeln hing, irgendwo auf dem Boden lag. Und es sollte ein Trockenraum sein. Aber da war so eine hohe Luftfeuchtigkeit, dass die Sachen eher nasser geworden sind, als dass sie getrocknet sind. Und dieser Geruch nach
Fußschweiß,
Dreck, Matsch.
Fertig geschwitzte Sportkleidung, weil viele Leute, und das möchte ich wirklich als Tipp geben, viele Leute ziehen ja zu diesen Wanderungen Sportbekleidung an, was ich verstehen kann, weil auch das Funktionskleidung ist, aber die ist meistens schön. Das Problem an Sportkleidung ist, der Schweißgeruch darin potenziert sich mit der Zeit.
Polyester.
Ich möchte wirklich brechen. Ich hatte selber 6 Tage lang den gleichen Sport-BH an.
Denselben.
Ich hätte mich gerne räumlich distanziert von diesem Gerät, weil er auch morgens über mein Gesicht musste, um an meinen Körper zu kommen.
Ja, ich dachte, ich habe auch
das. Nur für die Wärme.
Ah.
Also sonst hatte der keine Funktion.
Wir sind seitdem auch Merino-Wolle-Fans. Mindestens 50%.
Und dann hatten wir, ja wirklich, wir hatten diese Merino-Langarm-Shirts an und du hast die ausgezogen und dachtest dir so, ja, fieser Deo-Geruch so, ne? Dann hast du die zum Auslüften einfach an die frische Luft gehangen. Es ist halt Wolle. Ziehst es am nächsten Tag an und denkst dir, geil, frische Achsel. Also die einzig stinkenden Teile an deinem Körper die ganze Zeit sind wirklich die Unterhose, in der irgendwie Polyester ist und der BH. Aber wenn du ansonsten wirklich Merino-Wolle-Kleidung trägst und halt diese schäbige Funktionshose, aber die riecht halt nach gar nichts, die sieht einfach immer mies aus.
Wenn du sie in der richtigen Größe kaufst, nicht ganz so schlimm.
Aber ansonsten war das easy peasy. Naja, dann ging es auf jeden Fall los. Wir sind morgens sehr, sehr früh aufgestanden. 6 Uhr gab es Frühstück. Sind dann von der Memminger Hütte bis nach Zams gelaufen. Das sind 16 Kilometer.
Ich glaube sogar 18.
Oder 18 Kilometer. Du musst dazu auch nur über die Alpen. Und ich meine es wirklich ernsthaft. Wir sind von einer Bergseite mit einem Fuß rüber, zweiten Fuß nachgezogen, zack, stand nur auf der anderen Bergseite.
Also ist es dann wirklich, dass man sich, also jetzt würdest du bei einem Dach auch von der einen Seite auf die andere
gehen? Ja,
genau,
und es ist ein geiles, wirklich, es ist ein geiles Gefühl. Du hast davor, also wirklich der Anstieg, der ist nicht zu unterschätzen, weil auch da, du hast die 70 Grad, das 70 Grad Gefälle, und da wirklich noch nicht mal mehr 30 Zentimeter, das waren teilweise 15 bis 20 Zentimeter Weg, die du hast. Verschneit, Geröll, rutschig. Die Gruppe vor uns mit Bergführer guckt uns an und sagt, habt ihr keine Schnee?
Spikes?
Spikes? Nee. Hätten wir die überhaupt? Ja.
Ja, müsst ihr jetzt so machen.
Ja, und dann habe ich gesagt, das ist auch dumm, wenn ich euch jetzt frage, hätten wir die gebraucht, weil haben wir eh nicht dabei, ne? Mhm. Also...
Aber Hans, der Bergführer, hatte auch keine an und ist auch mit Händen in den Hosentaschen da hochgewandert. Deswegen dachten wir uns, ohne Alpenerfahrung, ja, dann schaffen wir das
easy.
Doch auch.
Wenn Hans, der 67-jährige Bergführer, der das 80 Mal im Jahr macht, wenn der das so macht, dann schaffen wir locker. Ja, haben wir auch geschafft. So, sind wir da auf jeden Fall hoch. Und das war wirklich super anstrengend, vor allen Dingen, weil du die letzten 20 Meter hast du so eine Seilversicherung noch im Berg. Das heißt, du musst dich auf einer Seite immer abstützen und auf der anderen Seite halt an der Seilversicherung festhalten, weil du sonst wirklich ins Rutschen und dann halt wieder Sterbi machen kannst. Ne?
So wie immer auf der ganzen Tour.
Genau. Und dann gehst du mit einem Fuß, stehst du noch mit Blick auf die Memminger Hütte da, nimmst den anderen Fuß, gehst rüber, bäm, und guckst in irgendein geiles Tal, was richtig schön von der Sonne angestrahlt wird. Und ich so, geil. Ich habe die Alpen überquert, geil. Ich bin quasi wie Hannibal oder so. Also, Wahnsinn.
Reinhold Messner hat es auch getan, aber nee, mit der Hannibal ist kein Problem.
Ich nehme direkt die Großen.
Ja.
So, also so war's. Es war wirklich, das war vom Gefühl her war das unglaublich. Dann kommst du auf der anderen Seite an, denkst du, ja gut, okay, jetzt bin ich rüber. Jetzt muss ich nur noch runter. 13 Kilometer, übelst im Gefälle. Ab geht die Luzi. Hat ja gerade frisch geschneit. Tipptopp. Ich habe mich viermal gemault.
Auf dem Arsch runterrutschen ging nicht, ne?
Nee, geht nicht wegen Geröll. Habe ich mir auch immer.
Die Hose auch.
Ah.
Und dann hast du auch wirklich.
Ich dachte, man rutscht auf dem Schnee.
Nee, das Problem ist, dieses Geröll.
Hätte es Sinn gemacht, einen Schlitten dabei zu haben?
Nein, du wärst gestorben. Denk an die 70 Grad Gefälle.
Und du hast es immer irgendwo steil nochmal bergab.
Und du findest das witzig, aber du machst dir wirklich Gedanken, wenn du da runter gehst, besprichst du, wie man am klügsten fällt. Denk daran, beim Fallen nach links in den Berg zu fallen und nach hinten. Nicht nach rechts und nicht nach vorne, weil sonst.
Sterbi.
Natürlich.
Okay.
Wenn du dich umdrehst, auch immer so mit dem Bauchsack, dass du dann zum Berg.
Zum Berg hin, nie vom Berg weg, weil sonst.
Sterbi.
Natürlich.
Okay.
Ja. Und du lachst jetzt. In unserer letzten Station haben wir eine Frau gesehen, die offensichtlich irgendwas falsch gemacht hat im Berg. Die ist auf jeden Fall gestürzt und die kam von einer frischen kieferchirurgischen Eingriffssituation in Meran. Und das hast du ihrem Gesicht auch genauso angesehen, weil du die Sturzverletzung in ihrem Gesicht noch sehen konntest.
Okay, lass
und nur dachtest, ah ja, okay, gut, dass wir das andere gemacht haben.
Okay, dann wandert man also eine 12, 13 Kilometer wieder runter.
Aha.
Und dann guckt man in Meran an.
Nee, Zams. Dann sind wir erstmal in Zams.
Okay.
Aber bis man in Zams ist, dauert's.
Es dauert richtig. Da hast du die Unterlochalm, die nur über den Kiepenkerl versorgt wird. Das ist wirklich, das ist Hardcore.
Der Kiepenkerl-Dings ist dieser Lift, der dann...
Nein, das ist der Typ, der mit die sich...
Ah, also, okay.
Den er immer selber tragen muss. Und der Abstieg nach Zams ist wirklich, der zieht sich, weil du die ganze Zeit, du kannst dein Ziel sehen, aber du kommst nicht an, weil du permanent in Serpentinen runterläufst. Also du siehst dein Ziel ungefähr 8 Kilometer lang und denkst immer, wir haben es gleich geschafft, aber es sind halt einfach 8 Kilometer.
Dann sind wir auch im Tiefpunkt.
Und es sind 8 Kilometer...
Warum war die Dschungel im Tiefpunkt?
Weil keiner mehr Bock hatte. Du siehst das Ziel und kommst nicht näher.
Okay.
Und diese 8 Kilometer sind halt ein krasses Gefälle. Also du gehst nicht super schräg bergab. Du hast immer so ein, ja, was würde ich sagen, 15% Gefälle ungefähr.
Ja.
Aber das geht halt übelst in die Knie. Und du musst auch immer diese Stöcke halten. Das heißt, es geht irgendwann noch in die Oberarme, irgendwann in den Trizeps, ist auch egal. War ein richtiger Kacktag. Dann waren wir in Zams, dann durften wir aber endlich mit der Rettenbachbahn von Zams dann hochfahren auf die Zammer Hütte, wo unser, und die Hütte ist Chacuzel. Die ist neu aufgezogen, neu gebaut, die sieht super toll aus. Die erfüllt 150% Alpenromantik, weil das eine neu gebaute Hütte ist. Das heißt, dass du hast dieses helle Kiefernholz, du hast Kühe, die romantisch mit ihren Glocken drum herumlaufen, du hast eine schöne Sonnenterrasse, wo du so in die Abendsonne reinguckst und morgens kannst du so Sonnenbäder auf der Terrasse nehmen, weil um 5 Uhr morgens steht die Sonne da halt schon auf der Terrasse und es sieht einfach herrlich aus.
Und eine gratis warme Wasserdusche.
Ja.
Und dann auch mehr als 12 Grad?
Ja. Also wirklich warm, wie zu Hause warm, und du kannst so lange duschen, wie du Bock hast.
Ja.
Und du hast sogar, du hast so 2 Duschkabinen gehabt und dann gab es sogar ein Badezimmer. Also wirklich wie zu Hause, 2 Waschbecken, Toilette, Dusche, konntest du abschließen, war ein Traum. Ja.
Und
du bist mit dem Sessellift hingekommen und musst nicht hochgehen, das war mein Traum.
Genau, wir sind mit dem Sessellift da hochgefahren und von da aus dann am nächsten Tag auch hoch auf den Kraberg.
Warum geht ihr denn jetzt schon wieder berghoch? Ich dachte, ihr wollt runter.
Das machst du die ganze Zeit in den Alpen. Die ganze Zeit gehst du hoch und runter.
Wir sind 6000 Höhenmeter hochgegangen in dieser ganzen Zeit und ich glaube 5000 Höhenmeter auch wieder runter.
Ja.
Ja, ich dachte, man geht so, weißt du, die ganze Zeit auf der einen Seite hoch und dann oben über die Alpen und dann gehst du
hoch und wieder runter, fährst mit dem Bus in irgendein anderes Tal, gehst wieder hoch, gehst wieder runter.
Dann sind wir auf jeden Fall vom Kraberg runtergegangen mal wieder. Und während wir in den Kraberg runtergegangen sind, eigentlich wären wir an dem Tag zur Braunschweiger Hütte oder halt Hermann-Göring-Hütte gegangen, die noch romantischer ist als die Memminger Hütte, weil sie noch mehr Menschen aufnehmen kann und irgendwie noch weiter in irgendeinem Loch im Gebirge liegen.
Und noch
also,
älter ist.
In Hermann-Göring-Hütte würde ich auch nicht duschen gehen, ehrlich, aber seit ich irgendwie
Angst. Da gab es keine Duschen. Mach dir keine Illusion, da gab es gar keine Duschen. Zur Sicherheit.
Ich glaube auch kein Internet.
Nein.
Nee.
Nein, keine EC-Kartenzahlung.
Also,
so. Also
in Deutschland.
So, und dann sind wir da runter und die Moral war irgendwie so, ich bin morgens aufgestanden und ich wusste nicht, ob ich meine Füße zum Auftreten nutzen kann. Nicht, weil meine Füße so wehgetan haben, sondern weil ich mir nicht sicher war, ob ich beim Auftreten nicht einen Wadenkrampf bekomme, in beiden Beinen gleichzeitig. Aber auch gleichzeitig die Oberschenkel vorne zumachen. Also ich habe mich wirklich gefühlt wie der letzte Dulli. Mir alles wirklich, die Beine, ich wusste nicht, dass Beine so krass, so muskulär beansprucht werden können. Das war mir nicht klar. Dann sind wir auf jeden Fall da runter und währenddessen ist der Gedanke gereift, morgen sind wir ja in Wendt. Also man geht von der Braunschweiger Hütte dann nach Wendt. Da gibt es einen Wendter Höhenweg, das ist hinter, also im Ötztal hinter Sölden, dass du dir das so ein bisschen vorstellen kannst. Und
die Karte vor Augen quasi.
Na, natürlich. So,
ich weiß bis heute nicht, wo wir uns geografisch befunden haben.
Und dann kommt nach Wendt eben der Weg von Wendt nach Töll über noch weitere Hütten.
Okay, komm auf.
Und dann bist du in Meran.
Worauf willst du hinaus?
Und während wir da runtergegangen sind, haben wir dann den Gedanken reifen lassen, das ist hier ja irgendwie auch Urlaub. Und es bringt ja nichts, wenn wir demoralisiert und lustlos zu Hause ankommen.
Und wir haben ja auch schon die Alpen überquert, nämlich als wir da bei der Mitte drüber gegangen sind. Also das Ziel, Alpen überqueren, haben wir abgeschlossen.
Genau. Und dann haben wir beschlossen, wir lassen die Nummer. Wir gehen jetzt hier runter nach, wie hieß der Ort? Nach Wendt. Gehen runter nach Wendt. So hieß der nächste Ort. In Wendt setzen wir uns in den Bus und dann fahren wir mit dem Bus nach Wendt.
Also von Wendt nach Wendt.
Von Wendt über Imst nach Wendt.
Okay.
Das haben wir dann beschlossen.
Über Wendt auch.
Und wir sparen uns die ganzen Faxen mit der Braunschweiger Hütte. Wir machen es einfach nicht. Ist unsere Reise, wir machen es einfach nicht. So, dann sind wir auf der ersten Hütte angekommen, haben da wieder unser übliches Radler bestellt, das, was wir halt immer 10, konsumiert haben. Genau.
Ganz normale Uhrzeit.
Dann habe ich in Wendt... Dann habe ich in Wendt angerufen im Hotel, habe gefragt, ob es grundsätzlich geht. Ja, würde gehen, wäre möglich. Und dann haben wir es einfach gemacht. Dann sind wir da einfach hin. Alle anderen waren wirklich so ein bisschen so, ah, müssen wir jetzt auch weiter nach Mittelberg? Nee, wir fahren nach Wendt.
Und wir saßen in unserer Brotzeit, die wir uns im Spar geholt haben. Ich weiß nicht, Spar finde ich so wie Lidl oder so, halt in klein. Und dann haben wir uns einfach
ein Brot. Wie in Kaisers früher.
Ja, genau. Und haben uns da so ein Brot und ein Stück Käse einfach an der Käsetheke geholt. Und alle standen da richtig genervt und haben auf den Bus gewartet. Und wir waren glücklich mit unserer Brotzeit, weil wir wussten, wir sind gleich im Hotel.
Wir haben uns so gefeiert. Und dann sind wir wirklich lange Bus gefahren auch. Also 2,5 Stunden an dem Tag.
Ich glaube, ich habe sehr lange geschlafen.
Von Wendt nach Wendt zu kommen über Imst. Das Nette war, dass unser Hotel, es gibt in Österreich eine Aktion, und da möchte ich auch in Deutschland wirklich für werben. Du kannst in den Hotels eine sogenannte Summercard zur Verfügung gestellt bekommen. Und dafür kannst du die Öffis umsonst benutzen und auch diverse kulturelle Angebote. Also in dem Fall bei denen halt kulturelle Angebote auch sowas wie Seilbahnen oder so. Aber du kriegst, glaube ich, tatsächlich mehr Touristen in Bewegung nochmal, wenn du sowas anbietest. Wir konnten mit dieser Summercard auf jeden Fall, dann müsst du unserem Hotel nach Wendt fahren und mussten dafür halt kein Busticket mehr zahlen. Kam in Wendt im Hotel an. Peinlicherweise wusste jeder Mitarbeiter in Wendt, also wir sind da rein in das Hotel und dann meinte ich so, ja, hallo, Rima hier, also wir sind von der Oase. Ja, ach, die Oase, ja schön, ihr drei, seid ihr auch hier? Oh Gott, peinlich, die wissen, worum es geht. Und so war es einfach bei jedem Mitarbeiter, bis die Chefin uns unser Zimmer gezeigt
die
hat.
Die wussten, dass ihr die drei seid, die abgekürzt haben.
Genau.
Ja, genau. Sie mussten auch noch nicht mal was sagen.
Nein.
Sie sind dann irgendwo reingekommen, so, ach so, sind sie von der Oase? Ja.
Wir sind runter, wir haben uns fertig gemacht, haben das genossen, dass wir duschen konnten und so. Sind runter in den Abendessensraum gekommen. Ach, die drei von der Oase. Naja, dann setzen wir uns an den Tisch. Dann kommt der erste Kellner, wirklich super nette Kellner an dem Hotel. Also wirklich, ich kann das Hotel nur empfehlen. Alles rundum.
Wie hieß das Hotel?
Hotel Alt Wendt, Tirol.
Okay.
Super nette Mitarbeiter. Und dann setzen wir so an den Tisch und dann sagt sie so, ja, was wollen wir denn trinken? Und dann sagen wir so, naja, wir hätten gerne... Eine Flasche Riesling. Ja, eine Flasche Riesling. Dann hat er uns ernsthaft, wie in so einem guten Hotel, so einen Weinkühler an den Tisch gestellt. Also damit es auch so richtig offensichtlich ist, hat er so die Flasche reingelegt. Hat ihn auch gefragt, wer den ersten Schluck probieren möchte. Ich durfte dann mal kurz kosten. So fing der Abend an. Dann haben wir was zu essen bestellt, was ein bisschen absurd war, weil wir gerne, dadurch, dass du auf den Hütten halt immer nur so gekochtes und verarbeitetes gekriegt hast, hatten wir so Bock auf was Frisches und wollten auf jeden Fall irgendwas mit Salat, aber halt auch was Nahrhaftes. Dadurch wurde die Essensbestellung komplizierter, aber es ging auch alles. Am nächsten Morgen gehen wir runter, es war schon klar, aha, die drei sind es schon wieder, die Oase, ja. Dann gehen wir nachmittags ins Hotel zurück, nachdem wir 14 Kilometer in Wendt umhergelaufen sind. Es war nicht so, als hätten wir die Beine hochgelegt, sondern wir haben einfach uns den Ort angeguckt und haben da quasi jeden Berg erlaufen.
sind dann durch die Summercard auch gratis mit dem Sessellift wieder runtergefahren. Und weil wir ja die Summercard hatten, mit der es gratis ist, auch nochmal einfach hochgefahren und wieder runtergefahren, weil uns die Füße wehgetan haben, ohne Schuhe, nur mit Adiletten in der Hand.
Ja, das war geil.
Problem ist nur, oben waren auch nur so 7 Grad, war ein bisschen frisch auf dem Weg.
Aber wurde ja runter wieder wärmer. Naja, dann kommen wir auf jeden Fall da an und es ist so ungefähr 16 Uhr. Ist klar, um 19 Uhr gibt's Abendessen und wir kommen so an. Und dann sagt der eine Kellner so, ach, die Champagner-Ladies sind da. Das war der Kellner vom Abend vorher, weil es scheint außergewöhnlich zu sein, da eine Weinflasche zu bestellen. Auf jeden Fall waren wir auf einmal die Champagner-Ladies.
Aber Wein ist doch was anderes als Champagner.
Ja.
Hat der Kellner wohl seinen Job verfehlt hier?
Nee, das weiß wir hatten auch zwei Kellner, die sich sehr rührig um uns gesorgt haben, ob wir denn genügend versorgt wären mit unserem Alkohol. Dann haben wir erstmal den ersten Aperol getrunken, den zweiten Aperol getrunken. Dann sind wir irgendwann wieder auf unsere Weinflasche umgestiegen. Dann haben wir zur Sicherheit noch einen halben Liter extra bestellt, weil jetzt hat man ja den Ruf, jetzt muss man es ja quasi auch erfüllen. Naja, so ging es dann auf jeden Fall sportlich von Wendt am nächsten Tag und wirklich gut geladen auch. Also die Pause hat extrem gut getan, die Beine. Wir haben uns bewusst am Tag dafür entschieden, uns so viel zu bewegen, damit die Muskulatur nicht irgendwas Komisches macht. Aber die Beine haben die Pause genossen. Also man konnte am nächsten Tag nochmal gut einsteigen. Und dann war der letzte Weg von Wendt nach Töll, was ein Ort bei Meran ist. Und an sich fing das auch alles ziemlich gut an. Wir sind pünktlich in den Bus eingestiegen. Der hat uns an den Einstiegsort gefahren. Wir sind da den Berg hochgedackelt, die 30 Zentimeter, 70 Grad Geröll, bla bla. Kannte man ja alles schon. Easy peasy. Wir haben gedacht, ey super, wir haben eine Top-Route fürs letzte Ende. Dann wollten wir hoch aufs Timmelsjoch und sind vorher den Schmugglerpfad lang gefahren oder lang gelaufen, wo früher die Leute Waren geschmuggelt haben, die dann vom Pitztal ins Ötztal mussten. Das war der Weg. 30 Zentimeter, 100 Kilo Holzkeeper auf dem Rücken und du trägst Butter oder so, ja? Sowas haben die da getragen. Den Weg sind wir lang gegangen, kommen an dem Denkmal an, wo man sich durchlesen kann, was die gemacht haben, stehen im Nebel. Und stehen so hart im Nebel, dass wir die Straße, die 20 Meter weiter war, schemenhaft erkennen konnten. Der Nebel wurde auch mehr. Und wir so, ja geil, wir sehen gar nichts mehr, was machen wir? Dann hat Eli, unsere Reiseführerin, clevererweise einen Bus herausgefunden, der uns hochgefahren hat zum Timmelsjoch, weil wir die letzten 2 Kilometer hätten auf der Straße laufen müssen. Und wir dachten, wenn wir die Strecke nicht sehen und da wir uns die Strecke mit Motorrädern, Autos und Rennrädern hätten teilen müssen.
Und Bussen,
haben wir beschlossen, vielleicht ist Fußgänger nicht die beste Idee in dieser Situation, sind da hoch aufs Timmelsjoch, haben in dem Lokal, wir hatten übrigens kurze Hosen an, ja?
Ihr beide hattet kurze Hosen
an. Ja, war auch dumm, Nebel, kalt und feucht. Dann kamen wir auf dem Timmelsjoch an, wo es was zu essen gab, wo wir uns aufgewärmt haben, wo wir uns peinliche Ringkleidung wieder angezogen haben und haben dann beschlossen, ey, komm, wir ziehen es jetzt durch, wir gehen jetzt runter. Ja, haben wir gemacht, im Nebel, kann man machen, dann sieht man die 70 Grad Gefälle nicht. Weiß aber auch nicht, dass nach den 30 Zentimetern schon wieder die Situation zum Sterben kommt. Haben wir trotzdem gemacht. Dann sind wir da runter und dann hatten wir es tatsächlich auch 3 Stunden später endlich geschafft, oder?
Ja, ich weiß auch nicht, wo ich die Energie hergenommen habe. Die letzten 300 Meter bin ich gesprintet, als ich das Tor gesehen habe. Also wenn ich das Ziel gesehen habe, habe ich immer Gas gegeben. Das war immer so.
Was ist denn das Tor?
Das Tor. Also es gibt immer, also nicht immer, aber ich glaube eigentlich schon an vielen Stellen, wo der E5 endet, weil es gibt ja nicht die eine Stelle, sondern mehrere Stellen. Da ist ein Tor. Also du hast dann so ein Holztor, da steht dann E5 drauf und dann kannst du das quasi so symbolisch hinter dir schließen.
Das heißt, das, was ich zum Einstieg haben wollte, dass man sagt so, hey, hier, zack, geh hier durch, hier startet, hat man nicht, aber man hat es am Ende, einen Torbogen, wo man durchgehen kann und dann hinter sich die Tür zu. Nice.
Und als ich dieses Tor gesehen habe, bin ich die letzten 300 Meter bergab, ich bin einfach gerannt.
An den 30 Zentimetern Wegen, wo es 70 Grad runtergeht.
Ja, es war mir egal. Ich wollte da raus, ich wollte mehr wandern, ich wollte keine Alpen mehr überqueren, ich wollte dieses Kapitel E5 hinter mir lassen.
Okay.
Ja, und dann sind wir dann in der Gaststätte eingekehrt. Wir haben dann Taxi Raffel angerufen. Hervorragendes Taxiunternehmen, kann ich nur empfehlen. Stand auch bei uns in den Reiseunterlagen drin, weil du dann...
Taxi Raffel.
In Südtirol.
Okay.
So. Und die holen dich halt, also du kommst nie genau, also wahrscheinlich kannst du noch einen Tag hinten dranhängen und dann weiter nach Meran laufen, aber das sind halt, Meran sind von da aus nochmal 30 Kilometer von dem Ende. Also
ich glaube sogar 48 von Timmel, von da
wo. Du hast halt unterschiedliche Stellen, wo der E5 endet und es ist halt immer quasi die Pforte zu Meran. Und wenn du die Wanderwege weiterverfolgen würdest, du müsstest dann halt mehr Zeit mit einplanen, damit du wirklich in Meran dann ankommst. Naja, da wo wir ausgestiegen sind, durften wir Taxi Raffel anrufen. Der Bus hätte noch 2 Stunden gedauert. Und dann hätten wir noch ewig umsteigen. Also es war kompliziert. Dann haben wir gesagt, nee, wir machen diese Taxifahrt. Eine Taxi Raffel angerufen. Die haben gesagt, sie brauchen 30 Minuten. Dann bin ich schnell in die Gaststätte reingehoppelt, habe uns wieder mal 3 Aperol geholt. Dann haben wir 3 Aperölchen aus dem Pappbecher getrunken, weil wir uns mit unserem Körpergeruch wirklich nicht getraut haben, in diese Gaststätte einzukehren. Und sind dann von dort nach Töll gefahren worden, zu unserem Hotel Botango, wo ich wirklich gerne nochmal absteigen würde, weil das ein wirklich krasses Hotel war.
Und da hatten sie auch euer Gepäck hingebracht?
Da war auch unser Gepäck.
Ja. Okay.
Da haben wir die stinkige Kleidung von uns gerissen. Ich habe mich episch in die Badewanne gelegt. Die anderen beiden Mädels haben geduscht. Wir hatten eine Suite, weil wir zu dritt waren. Das heißt, wir hatten wirklich ein gigantisches Zimmer, top ausgestattet. Das Schwimmbad hatte eine Sauna, eine Dampfsauna und auch ein Schwimmbecken. Also wir hätten alles haben können, wenn wir es gewollt hätten. Wir haben uns dafür entschieden, wir pflegen uns. Dann sind wir crazy und schminken uns. Und dann setzen wir uns unten in den Innenhof, essen Pizza und trinken Alkohol.
Und reißen ein paar Burschen auf.
Nee.
Mhm.
Nee. Nee. Da hatten wir wirklich so gar kein Interesse dran. Wir wollten Pizza mit uns sein. Und
einen guten Zen trinken, wie die Kellnerin so nett sagte.
Genau. Und das war tatsächlich die Überquerung des E5.
Was wir nie wieder machen werden.
Sagte sie. Du weißt, wenn man sowas sagt, dann findet man sich schneller auf dem E5 wieder, als man Zen sagen
kann. Nee, ich glaube, also die rosa-rote Brille, ich glaube, das kommt nicht mehr. Ich bin durch damit.
Gibt es doch für dich?
Ich habe, also definitiv ist Wandern, das ist mein Ding.
Aha.
So, das merke ich schon. Ich würde den E5 nochmal wandern, aber mit mehr Zeit.
Mhm.
Weil das wirklich so ein Ding war, wo wir alle gesagt haben, das nervt, weil du immer diesen krassen Zeitdruck hast. Also wenn du 18 Kilometer am Tag wandern musst, weil du sonst auf dem 30-Zentimeter-Weg mit 70% Geröll da schläfst, so, das ist ja keine, aber du hast halt keine Zeit, den Weg zu genießen und zu gucken. Und also wir sind vorgestern über eine Wiese gegangen und da hast du die ganze Zeit Murmeltiere gehört und ich hätte mich super gerne eigentlich da gerne 2 Stunden hingesetzt und geguckt, wo kommen die denn jetzt raus?
Du meinst, wie in dieser Folge von
Anna und die wilden Tiere.
Ja.
Aber da hast du keine Zeit für, weil, also da, das war halt der Tag, wo wir nach Meran wollten und dann willst du halt auch nicht erst um 19 Uhr in Meran sein, weißt du? Also setzt du dich dann nicht dahin und guckst nach Murmeltieren. Aber solche Sachen oder auch, wenn du diesen krassen Anstieg zur Memminger Hütte und diese Seeschartenüberquerung, weil das eine ist die Kondition, aber das andere ist, es kostet dich ultra viel Konzentration, weil du halt wirklich, es ist klar, wenn dein Fuß sich falsch setzt und du da runterrutscht, ist die einzige Lösung, die dir irgendwie helfen kann, die Bergrettung. Und vielleicht der Moment, dass du dich an irgendeiner scheiß Klippe festhalten kannst. Ansonsten bist du einfach tot. Weil du hast auch keinen Helm auf. Also, weiß ich nicht. Also, weißt du, was ich meine?
Ja.
Du bist halt super konzentriert, super angespannt und guckst immer, dass das alles auch parat geht. Und dann zwischen Memminger Hütte und Braunschweiger Hütte, wenn du da so einen Tag, einen langweiligen Auslauftag in Mittelberg machst, keine Ahnung, wie es in Mittelberg aussieht, in was ist denn das? Pitztal? Immer noch? Ich weiß es nicht. Aber das würde halt helfen, um die Moral dann wieder hochzuhalten. Aber wenn dir deine Beine übelst wehtun, du dich von der Konzentration her total verausgabt hast und dann noch diesen 8 Kilometer ätzend öden Schotterweg hast, wo du auch denkst, geil, es bietet dir auch einfach gerade seit 3 Stunden optisch hier gar keinen Unterschied, weil du läufst ja immer in Serpentinen dieselben Strecke, guckst auch immer gegen denselben Felsen. So, also, weißt du? Da wäre für die Moral es klug gewesen, wenn einfach was anderes gefolgt wäre. Und deswegen, ich würde das schon nochmal machen. Also ich würde das mit dir durchaus machen. Wir können das auch rückwärts machen, obwohl ich das unattraktiv finde. Weil du fängst ja nicht in Meran an, am geilen Ort, und hörst dann Oberstdorf auf, so.
Mhm.
Aber ich würde das definitiv mit mehr Zeit machen, mit 9 oder 10 Tagen, dass du zwischendurch wirklich Pausen hast. Und ich würde jedem auch empfehlen, am Ende sich auf das frische Gepäck zu freuen, weil irgendwann ist es auch einfach ekelhaft.
Und auf jeden Fall die Empfehlung, vielleicht auch noch eine etwas ordentlichere Hose auch ins, sag ich mal, Gepäck für die Hütten einpacken. Weil man hat sich schon manchmal wirklich komisch gefühlt, mit dem Schlafanzug und den Adiletten im Restaurant zu sitzen.
Ja, das war wirklich, das stimmt. Das stimmt, da hast du dich auch direkt geoutet.
Ja. Also ich muss auch sagen, was mich da wirklich durchgetragen hat, ist, dass wir es zu dritt gemacht haben.
Mhm.
Also das fand ich halt wirklich schön. Und würdet ihr sagen, wir können nur noch E5-Überquerungen zu dritt als Urlaub machen. Mhm. Dann würde ich es wahrscheinlich auch nochmal machen, weil ich es halt wirklich so toll fand, dass wir es zu dritt gemacht haben. Aber ich habe für mich gemerkt, ich bin kein Wandermensch und ich bin durch mit den Bergen. Ich mag flaches Land und...
Würdest du in den flachen Ländern nochmal wandern?
Das würde ich machen. Also bin ich raus, aber bei flachem Land bin ich dabei.
Wollen wir einmal von den Nordniederlanden runter in die Südniederlande wandern?
Wenn da keine Berge sind, bin ich dabei.
Das sind die Niederlande. Da hast du, glaube ich, negative Steigungen.
Finde ich gut.
Großartig.
Wir planen zu dritt nächstes Jahr.
Ich würde sagen, damit haben wir es. Wir sind auch schon, also von der Zeit her, also eine Stunde fünf, glaube ich, hatten wir noch nie.
Ist ja auch eine Special-Folge gewesen.
Ich würde sagen, sehr special. Vielleicht teile ich die auch in zwei Teile auf. Mal gucken. Was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Wenn es da draußen Menschen gibt, die sagen, Mensch, das fand ich aber großartig und ich will eigentlich mehr wissen, schreibt uns einfach über Instagram. Ich werde alles an meine Frau weiterleiten. Die kann alle Fragen beantworten.
Wenn ihr eine Packliste von mir haben wollt, meldet euch gerne.
fragt meine Mama. Ah, super. Dann Dankeschön für diese Insights, würde ich sagen. Uschi, danke, dass du unser erster richtiger Gast warst. Wir hatten schon mal eine Lehrerin hier. Die war jetzt nicht so hilfreich, aber...
Die hat mich auch genervt. Ich mag nicht so gerne Lehrer.
Da haben auch anschließend Leute geschrieben, ich so, was für eine dämliche Kuh sind wir hier schon. So, also auf jeden Fall. Ich glaube, das war's, oder?
Ja.
Willst du abmoderieren?
Itze Lachmann, June.